Ja, ich soll was Neues erzählen, hast du gesagt. Bin gespannt, ob das neu ist für euch. Eigentlich sollte es nicht neu sein. Und ich denke auch, das meiste, was ich erzähle heute, ist eigentlich nicht neu für euch. Weil ihr seid schon recht lange Christ und ihr habt sicherlich die Bibel schon mehrmals gelesen. Und so ist auch der Prophet Jeremia, um den es ja heute geht, auch nicht so ganz neu. Und das, worum es bei diesem Propheten Jeremia geht heute, das ist eigentlich so zentral und so wichtig und es kommen so vielen Predigten schon an der einen und anderen Stelle mal reingeworfen worden, dass es eigentlich nicht alles neu sein kann. Und trotzdem, vielleicht ist ja doch das ein und andere, dieser ein und andere Gedanke, den ich heute habe, doch neu. Also, wir kommen heute zum Zentrum von dem Jeremia überhaupt. Also die Mitte des Jeremia, das auf das alles hinzielt. Es ist nicht von den Seiten die Mitte, es ist aber gedanklich die Mitte und gedanklich die Krone obendrauf. Es ist in Kapitel 31 und ihr wisst, Jeremia hat ja ein bisschen mehr Kapitel, aber es ist trotzdem die Mitte von Jeremia. Während die ersten 28 Kapitel, die haben eigentlich nur oder fast nur so von Gericht gesprochen. Gott wird die Welt oder Gott wird die Völker richten. Gott wird Juda richten, weil sie ihn vergessen haben, weil sie ihn einen guten Mann haben sein lassen, weil sie nicht mal an ihn geglaubt haben, weil das Wort Gottes, die Tora, ihnen nichts mehr gesagt hat. Sie waren besser, sie waren klüger als Gott. Also die ersten Kapitel, die ersten 28 Kapitel reden von Gericht, von Buße, von Umkehr, von Bekehrung. Und dann kommt Kapitel 29, dann ist es schon, ich habe das ja schon öfters gesagt, Juda stand kurz davor, ins Exil, ins babylonische Exil zu gehen. Und es waren mehrere Wellen. Es waren insgesamt 3 Deportationswellen, mit denen Juda abgeholt worden ist. Und immer enger zog sich das. Und sie haben immer wieder neu aufbegehrt, die Restlichen, die übrig geblieben sind. Und so sind immer wieder noch mehr abgeholt worden nach Babylon. Und Kapitel 29 ist dann von Jeremia ein Brief an die Menschen in Babylon, an die Juden in Babylon. Und wo er ihnen sagt, richtet euch nochmal gut ein. Da werdet ihr erstmal wohnen bleiben. Macht's euch gemütlich, seid für die Menschen ein Segen. Und da kommt dann dieser bekannte Satz, und war ja auch schon mal Losung, Suche der Stadt Bestes. Der kommt auch aus Kapitel 29. Kapitel 30 und ab Kapitel 30 dann, Kapitel 30 und 31, die große Verheißung. Der Aufbruch, die Zukunftshoffnung, das Licht am Ende des dunklen Tunnels, könnte man es vielleicht auch nennen, wie auch immer. Und dann am Ende von Kapitel 31, diese fast neutestamentliche Schau, um die es heute geht. Und nicht umsonst werden die Verse, die ich heute betrachte mit euch, werden im Neuen Testament fast wortwörtlich zitiert an einer Stelle, im Hebräerbrief Kapitel 8. Und auch ein anderer großer Prophet zur Zeit Jeremias, das war der Prophet Hesekiel, der hat einen ganz ähnlichen Gedankengang auch am Ende seines Buches. Eigentlich fast ganz ähnlich aufgebaut. Und da kommt das ganz ähnliche Schau, beziehungsweise Gott lässt ihn fast das Gleiche sehen und auch reden. Ja, und dann Kapitel 32, ich sage das nur ganz kurz, das ist eigentlich ein sehr schönes Kapitel, da will ich auch nicht drüber reden, aber lest das mal zu Hause durch, das ist wirklich sehr schön. Kapitel 32 nimmt der Prophet alles Geld, was er hat, und eigentlich sind sie ja schon fast alle in Babylon, das ist so ganz kurz vorm Ende, vor der dritten Deportationswelle, da nimmt er sich nochmal alles Geld und er kauft sich einen Acker in Jerusalem oder bei Jerusalem. Und alle halten ihn für verrückt. Aber das ist so ein, so eine symbolische Handlung, wie er euch auch schon mal so symbolisch hier diesen Gürtel, erinnert ihr euch vielleicht dran, den er sich erst kaufen sollte, dann tragen sollte, dann bis zum Euphrat gehen sollte, den vergraben sollte, wieder nach Hause gehen sollte, nach einer gewissen Zeit wieder zurückgehen. Symbolische Handlung. Kauf dir einen Acker. Und er kauft den Acker. Das ist so eine Familiengeschichte, ist das. Aber was gesagt werden will, irgendwann geht es wieder weiter. Es ist eigentlich ein hoffnungsvolles Zeichen. Irgendwann geht's wieder, ist wieder eine Zukunftshoffnung da. Und bevor ich jetzt unseren Text lese, würde ich gerne nochmal kurz beten und nochmal Gott bitten, dass er uns sein Wort aufschließt. Lieber Vater im Himmel, wir wollen wieder ein Stück weiterlesen in deinem Wort und wir bitten dich darum, gib du uns einfach Verständnis für dein Wort, öffne du unsere Ohren und Herzen, wir wollen bereit sein, dass du zu uns redest, so segne du uns. Amen. Ja, Kapitel 31, ein paar Verse, wie gesagt, es war 30 und 31, es wird in der guten Nachricht, heißt es Jeremias Trostschrift. Es ist wirklich was sehr Tröstliches, aber natürlich kann ich nicht zwei Kapitel lesen. Lest sie auch ruhig nochmal zu Hause, wirklich sehr schöne Verse und dann, ich lese nur die zentralen Verse. Das sind die Verse aus Kapitel 31, 27 bis 34, die lese ich euch vor. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sähe ich das Haus Israel und das Haus Juda, Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten, ebenso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Also jeder wird wegen seiner Schuld sterben. So. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch der Herr war, spricht der Herr, ihr Herr war. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von den Kleinsten bis zu dem Größten, ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Soweit, es gehen noch ein paar Verse weiter, aber soweit einmal. Zweimal, siehe, Tage kommen. Ich habe mir für heute mal so überlegt, ich werde so eine ganz klassischen Art, einen Text auszulegen, wählen. Nämlich werde Vers für Vers da durchgehen. Das ist eine ganz klassische Art, das haben schon die alten Kirchenväter so gemacht. Also so 200, 300 nach Christus, 400 nach Christus, dann waren so die Kirchenväter, nannte man die. Die haben das schon so gemacht. Und ist zum Teil bis heute auch noch üblich, aber dadurch gibt es halt viele Punkte. Nichtsdestotrotz also habe ich mir das heute mal entschieden dafür. Also, Vers 27. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sähe ich das Haus Israel und das Haus Juda, Samen von Menschen und Samen von Vieh. Gott sät das Haus Israel und das Haus Juda. Das ist eine komische Ausdrucksweise. Ne? Und dann noch das Vieh. Das Haus Israel, das ist Nordreich. Das Haus Juda, das Südreich. Das existierte noch, als das gesprochen wurde. In allerkleinstem Maße, habe ich ja schon gesagt. Das Nordreich, das war schon 722, ist das schon gefallen. Schon lange, lange, lange. Wir befinden uns da 500, weiß ich gar nicht, 87 sowas. Vor, also 150 Jahre liegen dazwischen. Gott will das Haus Israel und das Haus Juda säen. Gott will sie wieder zusammenbringen. Er fasst sie jetzt immer zusammen. Israel und Juda. Die 10 Stämme des Nordreiches und die 2 Stämme des Südreiches werden zusammengefasst. Eine Wiedervereinigung, habe ich mir so überlegt, ist das doch. Eine Wiedervereinigung auf einem ganz neuen Grund gebaut. 2 Brüder, die neu anfangen, die neu gesät werden. Ein neuer Anfang wird geschehen. 2 Brüder, aber es wird nicht auf das Alte gebaut. Es wird auf etwas Besserem gebaut. Beide sind sie von Gott abgewichen. Juda zwar nicht ganz so wie Israel, aber beide sind sie abgewichen. Und nicht die eine Hauptstadt ist besser als die andere. Nicht die aus dem Nordreich ist schlechter gewesen. Naja, ist eher zerfallen. Nein, die waren beide schlimm. Nicht die einen Könige waren besser als die anderen. Nein, die Könige waren alle schlimm gewesen. Außer mit Ausnahmen, aber zum Schluss waren sie alle schlimm. Sind sie alle von Gott abgewichen. Eine Wiedervereinigung auf ganz anderem neuen Grund. Bevor gesät wird, wer einen Garten hat, der weiß das, der muss geackert werden. Wer einen Garten hat, der wird geackert und da wird erstmal das ganze Unkraut rausgerissen. Da wird vielleicht erstmal gepflügt und dann wird die Feinarbeit gemacht, alle Wurzeln, die dann noch von den Wurzelunkräutern drin sind, die werden rausgetan, damit nicht wieder Unkraut wächst. Oder nicht gleich wieder Unkraut wächst. So ist das im Garten. Und wenn Gott sät, dann bearbeitet er auch Feuer. Es wird komplett neu gemacht. Der Boden wird neu hergerichtet. Gott sät neu und das heißt, eine neue Ordnung muss her, neue Grundsätze müssen her, ein ganz neues Zusammenleben muss her, nicht so wie es vorher gewesen war. Auf ganz anderen, auf ganz neuen Füßen muss es gestellt werden. Es wird also weder auf Israel noch auf Judas Geschichte und Kultur weiter gebaut. Das ist eine wirkliche, eine wahre, eine richtige Wiedervereinigung. Wir haben oft die Tendenz, das Bestreben nach einem Neuanfang, dass einer der beiden Parteien das Ruder in die Hand nimmt. Normalerweise ist das so der Stärkere, normalerweise ist das der Klügere, normalerweise ist das der, der gesiegt hat, der nimmt dann nach einem Streit zum Beispiel das Ruder in die Hand, das Heft in die Hand. Der ist dann der Wortführer oder wie man es auch immer nennen möchte. Der ist derjenige, der die Richtung angibt. Bei dieser Sache, die Gott macht, ist das ganz anders. Es wird komplett neu gemacht und es wird komplett auf neue Füße gestellt. Auf diesen neuen Bund, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. In Gottes Geschichte ist es eben ganz anders. In Gottes Geschichte ist es nicht so wie bei uns Menschen. Bei uns Menschen gibt es immer Sieger und Verlierer und der Sieger ist der Bessere. In Gottes Geschichte sind wir alles Verlierer. Und wir werden alle wir sind alles Sünder. Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, heißt es dann im Römerbrief. Wir sind alle durchgefallen. Und wir alle brauchen diesen Neuanfang. Und wir alle brauchen, ja, ich will nicht zu viel verraten, was wir brauchen. Wir sind alle untauglich von uns aus. Das ist der Neuanfang, der Verheißene. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Machen wir mal weiter. Die Verheißung. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten. Ebenso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Zwei Dinge werden hier ausgesagt. Gott hat darüber gewacht, über sein Wort. Gott hat darüber gewacht, dass dieses Gericht eintritt. Gott hat darüber gewacht, dass Juda wirklich nach Babylon ins Exil gehen muss. Ja, er hat es vorhergesagt durch die Propheten und es ist geschehen. Und ich habe es ja schon mehrmals gesagt, dass er über viele Jahre, Jahrzehnte hat Jeremia gepredigt, hat Hesekiel ja auch gepredigt. Viele Jahrzehnte. Und Gott hat gewacht. Und dann diese zweite, und das ist eingetreten, und dann dieser zweite Punkt, genauso wird Gott wachen, genauso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht er. Das ist diese Verheißung, die kommt. Genauso sicher, wie das Gericht vorhergekündigt, vorausgesagt worden ist, genauso sicher können wir sein, es wird etwas Neues anfangen. Denn Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist auch wieder der Hebräerbrief. Gott ist der gleiche. Gott verändert sich nicht. Und wir brauchen Verheißungen. Wir brauchen, jeder von uns braucht Verheißungen für sein Leben. Wir müssen uns daran festhalten. Wir dürfen uns daran festhalten. Und alles das, was Jesus und was Gott vorhergesagt hat, das ist eingetroffen. Und wir können uns wirklich darauf verlassen, dass die Dinge, die noch nicht geschehen sind, wie die Wiederkunft Jesu Christi zum Beispiel, dass auch die eintreffen werden. Vers 29. Der alte Mensch. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Oh, so ein komischer Vers. Habt ihr den schon mal gehört? Ja, ne? Ihr habt ja alle schon gelesen. Komische Sache. Also die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne, die sind stumpf geworden. Was ist damit gemeint? Das ist so eine alte Redensart, so eine alte hebräische Redensart. Die kommt übrigens öfters in der Bibel vor. Auch noch bei anderen Propheten. Die kommt öfters vor. Was sagt die? Sie sagt letztendlich, was eine Generation vorher getan hat, das muss die nachfolgende Generation oder die nachfolgenden Generationen ausbaden. Dafür gerade stehen, die Schulden bezahlen, die die Väter gemacht haben, die die Großväter gemacht haben. Und das ist eigentlich die Redensart nur. Hat nichts mit wirklichen Zähnen, nichts mit unreifen Trauben im wahrhaftigen Sinn zu tun, sondern das ist eine Redensart. Wir müssen für das eintreten, gerade stehen, was die Großväter und die Eltern getan haben. Ich habe das überschrieben mit den alten Menschen. Das ist eigentlich eine Ausdrucksweise von Paulus, den alten und den neuen Menschen. Das ist, stimmt natürlich nicht so ganz, also mir kam diese Überschrift so für mich. Der alte Mensch, ja, aber so sind wir halt. So leben wir. Wir müssen für das einstehen, was unsere Vorfahren so angerichtet haben. So sind wir. Was steht da aber? Das wird man nicht mehr sagen. Man wird das nicht mehr sagen. Diese Art von Leben ist zu Ende. Diese Art von Denken ist zu Ende. Was hat das zu bedeuten? Und jetzt kommen wir zu diesem neuen Grundsatz. Machen wir weiter bitte. Der neue Grundsatz, Vers 30. Sondern, das Gegenteil. Jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben ist, dessen Zähne sollen stumpf werden. Aha. Jeder ist nur für sich und für seine Taten verantwortlich. Auch vor Gott verantwortlich. Also nicht, was meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern getan haben, dafür bin ich nicht verantwortlich. Dafür werde ich nicht zur Rechenschaft gezogen bei Gott. Bei uns in unserer Gesellschaft wird das manchmal so getan und gesagt, aber bei Gott ist das anders. Da sterbe ich wegen meiner Schuld, nicht wegen der Schuld meiner Eltern. Und meine Kinder sterben nicht, weil ich schuldig bin, sondern die sterben, weil sie schuldig sind. Oder eben nicht, ne? Es geht ja noch weiter gleich. Aber das ist das eben. Ich bin nicht verantwortlich für das, dass der Zweite Weltkrieg, was da alles passiert ist, auch wenn ich ein Deutscher bin. Von Deutschland ist es halt ausgegangen, ja. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, was irgendwelche Vorfahren getan haben. Nein, da bin ich nicht für verantwortlich. Und selbst wenn mein Großvater, der war im Krieg, wenn der mal jemanden umgebracht hat, ich weiß es nicht, der ist sehr früh gestorben, da war ich noch so klein, konnte ihn nie fragen, aber ich glaube nicht. Aber dann bin ich auch dafür nicht verantwortlich. Da ist nur derjenige für verantwortlich, der es getan hat. Kein anderer. Und ich bin auch als Deutscher nicht verantwortlich für die verheerende Kolonialgeschichte, die wir haben. Nein. Oh, und der Lucien, als ein Franzose, der ist auch nicht dafür verantwortlich für die Kolonialgeschichte. Nein. Heute ist da keiner mehr für verantwortlich. Das ist eine böse Geschichte gewesen, aber wir sind nicht verantwortlich dafür. Brauchen wir uns auch nicht reinreden zu lassen. Wo kommt dieser Gedanke her? Dieser Gedanke kommt her aus den 10 Geboten. Da heißt es, und ich werde heimsuchen die Schuld der Väter. Das dritte, vierte Geschlecht, ne? Glied. Da kommt das her. Das wird ein Ende haben, steht hier. Dieser Gedankengang, dieses Wort wird ein Ende haben. In der neuen Welt Gottes, im neuen Bund, gilt das nicht mehr. Es gibt also auch keine vererbten Belastungen, auch keine vererbten geistlichen Belastungen. Das heißt, wenn irgendwelche Vorväter, Mütter sich mit irgendwelchen okkulten Dingen zum Beispiel beschäftigt haben, bin ich da nicht für belastet, nein, auch nicht für verantwortlich. Ich weiß, dass es heute von manchen Christen so gesagt wird, es ist aber, nein, wir sind da nicht. Ich glaube dem Wort Gottes mehr als allem anderen. Manche frommen Christen denken das und es macht eigentlich krank, wenn ich da nachforsche, was könnte eventuell meine Großmutter, mein Großvater, meine Urgroßmutter mal getan haben, was nicht richtig war. Es macht krank. Nein, ich weiß, warum ich Schuld habe. Ja, weil ich nicht Dinge tue, die nicht immer richtig sind. Das ist meine Schuld. Es ist nicht die Schuld, die meine Eltern oder mein Onkel oder keine Ahnung wer getan hat. Das wird ein Ende haben. Und das ist letztendlich auch was sehr Befreiendes. Auch in der Seelsorge etwas sehr Befreiendes, wenn man darauf verweisen kann. Wir Menschen halten einen Neuanfang oft schlecht aus. Warum? Ja, wenn wir neu anfangen, dann haben wir erstmal nichts. Wir nehmen immer gerne so ein bisschen Gepäck mit. Aber In Gottes neuer Welt ist es ein Neuanfang und das heißt wirklich, so wie ich das gerade mit dem Garten gesagt habe, es wird ganz neu gesät, ganz von vorne neu gemacht. Ja, wenn ich neu anfange, stehe ich mit leeren Händen da. Wir haben auch niemanden, der uns etwas schuldig ist, von dem wir vielleicht noch irgendwie was bekommen können. Neuanfang, ein großer Neuanfang, ein riesengroßer Neuanfang, wie bei einem Computer wird alles nochmal neu aufgebaut, die Reset-Taste gedrückt, der große Neuanfang, von vorne anfangen, einen Great Reset. Gott macht einen Great Reset, aber er macht ihn, ohne nachher irgendwelche Privilegierten zu haben. Er macht ihn, ohne nachher die Macht in den multinationalen Konzernen zu haben, ohne Eliten und Imperien, ohne Hoheiten. Was wir heute, oder was heute in den Medien als Great Reset verkauft wird, ist eigentlich nur noch eine große Bündelung von Geld und Macht, von Forderungen. Es ist letztendlich eine Diktatur von immer weniger einzelnen Menschen, großen Firmen, charismatischen Persönlichkeiten, von denjenigen, der die militärische Überlegenheit hat, Menschen à la Orwell und Hightech, die durch Digitalisierung vollkommen kontrolliert werden sollen. Wie anders ist da der Neuanfang, den Gott Israel und Juda verspricht, uns allen verspricht? Es ist ein kompletter Neuanfang. Und zwar ja, ein hoffnungsvoller Neuanfang. Und diesen hoffnungsvollen Neuanfang, den lesen wir in Vers 31 und Vers 32. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Und wieder dieses Siehe, Tage kommen. Der Blick in die Zukunft, sehen, Augen, das ist ein wichtiges Organ, ein wichtiges Sinnesorgan. Mit unseren Augen nehmen wir ganz viel wahr und in der Bibel heißt es ganz oft, sehen, hört und seht. Nehmt es ganz klar wahr. Er sagt hier letztendlich, passt ganz genau auf, lasst euch nicht durcheinander bringen, richtet euer Augenmerk ganz genau darauf. Siehe, es kommen Tage. Es ist etwas ganz Wichtiges, was jetzt gesagt wird. Es kommen Tage. Da schließe ich einen neuen Bund. Ganz wichtig. Und zwar ist dieser Bund anders als der Bund, der vorher da war. Gott hat viele Bünde geschlossen. Viele von euch haben auch einen Bund geschlossen. Ihr wisst, was ich meine, einen Ehebund. Eine Verbindung geschaffen. Und wenn Gott einen Bund schließt, dann verbindet er sich mit den Menschen, mit dem Volk. Wenn Gott einen neuen Bund schließt mit uns, dann verbindet er uns, sich mit uns, mit dir, mit mir, ganz fest. Und er bricht den Bund nicht. Er hat noch nie einen Bund gebrochen. Auf ihn können wir uns hundertprozentig verlassen. Gott schließt einen Bund. Genau das ist diese Aussage aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, was ich ganz zum Anfang schon gesagt habe. Und dieser Bund, der neu geschlossen wird, er bezieht sich auf Jesus, er bezieht sich auf das Evangelium, er bezieht sich auf den neuen Bund, auf den neuen Bund in seinem Blut, auf den Tod, auf die Auferstehung, auf die Vergebung der Sünden, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Evangelium. Das, was Jesus getan hat, was Gott für uns getan hat, das ist der neue Bund. Dass der Vorhang zerrissen ist, von oben bis unten. Das ist der neue Bund. Wir haben freien Zugang zu Gott. Jeder Einzelne kann reintreten und kann in diesen Bund einschlagen. Wenn etwas Neues geschieht, ein neuer Bund, wenn etwas Neues geschieht, dann ist immer, schwingt immer Hoffnung mit. Wenn etwas neu passiert, wenn eine neue Beziehung aufgebaut, eine neue Freundschaft, dann ist die Hoffnung, dass sie besser wird als die alte Freundschaft, die man hatte. Wenn wir einen neuen Bürgermeister wählen, dann ist die Hoffnung dabei, dass vielleicht dieser alte politische Filz, den wir hatten, dass der mal aufgebrochen wird, dass mal neue Wege gegangen werden. Oder wenn ein neuer Chef in ein Unternehmen kommt, dann schwingt auch da wieder die Hoffnung mit, dass es wirtschaftlich vorangeht und dass ein neuer Wind dadurch weht. Immer wieder Hoffnung. Mit etwas Neuem kommt immer eine Hoffnung mit. Das Neue, habe ich mir aufgeschrieben, hat immer die Hoffnung im Rucksack dabei. Und genauso ist es mit dem Bund, einem neuen Bund auch. Es ist die Hoffnung, die dabei ist. Ein hoffnungsvoller Neuanfang. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Was meint er damit? Das ist der Bund am Sinai, das ist der Bund, als sie das Gesetz bekommen haben. Das ist der hoffnungsvolle Neuanfang, und jetzt machen wir noch die Qualität des Neuanfanges. Also, Gegenteil wieder, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Worin unterscheidet sich der Alte von dem neuen Bund? Oder der Neue von dem Alten, so rum. Worin unterscheidet er sich? Der eine, wie ich gesagt habe, er wurde geschrieben auf eine Steintafel. Und man konnte ihn lesen. Der neue Bund, der ist auch geschrieben. Ist auch das Gesetz Gottes, die Gedanken Gottes, das Wort Gottes. Aber es ist geschrieben auf das Herz. Das Herz? Das Herz des Einzelnen? Naja gut, das ist natürlich, hier so, wo ist mein Herz? Da ist natürlich nichts draufgeschrieben. So mit Tinte oder mit, keine Ahnung, Edding oder so. Das geht natürlich nicht. Das ist klar. Es ist sinnbildlich zu verstehen. Es ist ein Bild. Das Herz. Das Herz im hebräischen Denken und im hebräischen in der Bibel ist immer das Zentrum des Menschen. Es ist nicht das Zentrum der Gefühle. Das wären die Nieren eher. Das Herz ist das Zentrum des Menschen, des Willens, der Gedanken. Es ist der Entscheidungen. Das ist das Herz. Und auf meine Entscheidungen, auf meinen Willen, auf mein Inneres, auf meine Gedanken, da liegt Gottes Wort da drauf. Da liegt sein Gedanken da drauf. Das ist damit gemeint. Wie geschieht das? Jeremia hat das noch nicht verstanden. Jeremia hat das nicht gesehen, wie das geschieht. Und keiner im Alten Testament hat das wirklich gesehen. Ich habe es vorhin angedeutet. Es passiert erst durch den Heiligen Geist, zu Pfingsten. Mit Pfingsten, wenn der Heilige Geist, wenn der Mensch, der sich zu Gott bekehrt hat, der umgekehrt ist, der das Evangelium gehört hat und gesagt hat, ja, ich glaube dir, Jesus, du bist mein Retter. Und bitte vergib mir und nimm mich an als dein Kind, lieber Vater. Also wer die Bekehrung erwähnt. Dann heißt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13, der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt, fest. Ein Siegel, das ist nicht mal hier so ein Zettelchen. Das ist fest da drauf. Das ist fest verbunden. Der gläubige Christ, der hat als eine feste Verbindung den Heiligen Geist bekommen. Das konnten die Propheten im Alten Testament nicht sehen, aber das ist damit gemeint. Der Heilige Geist ist in unserem Leben drin, ist in deinem Leben drin. Ja.
Und als letztes noch die Auswirkungen des neuen Bundes. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, erkennet den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihren Kleinsten bis zu ihren Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Zwei Dinge, zwei Punkte. Einmal die Beziehung zu Gott, die ist ganz neu. Es ist nicht mehr, wird der eine zu dem anderen sagen, so jetzt erkenne den Herrn. Im neuen Bund ist das anders. Da gibt es nicht mehr diese Hierarchien wie mit Priester, wie im Alten Testament, die etwas weitergeben können wie mit Da ist jeder gehört dazu. Und es gibt viele Christen, die kommen gerade zum Glauben. Es gibt viele Kinder, die einen viel tieferen und innigeren Glauben haben als Menschen, als Gläubige, die schon viele Jahre dabei sind. Man braucht nicht mehr sagen, erkenne den Herrn, weil sie alle mit dem Herrn verbunden sind. In Jesus, im Glauben, durch den Glauben, sind die Unterschiede aufgehoben. Da gibt es nicht mehr groß und klein vor Gott. Vor Gott ist es gleich, ob einer groß ist, ob einer klein ist. Vor Gott sind wir gleich, egal ob wir eine Million auf dem Konto haben oder 100.000 Minus haben auf dem Konto. Wir sind gleich. Wir sind gleich, ob wir Mann sind oder Frau. Ob wir erwachsen sind oder Kind, wir sind gleich vor Gott. Wir sind gleich, egal ob wir in Deutschland geboren sind oder in Syrien oder in Angola oder in Peru, wo auch immer. Ob wir groß oder klein, dick oder dünn sind, wir sind gleich vor Gott. Jeder Einzelne. Wir sind natürlich nicht gleich. Ich bin ein Mann und Brigitte ist eine Frau. Jetzt wieder, neben der Brigitte sitzt der Horst, das ist wieder ein Mann. Und es gibt Alte und es gibt Jüngere. Naja, noch Jüngere auch. Wir sind natürlich unterschiedlich. Natürlich. Und wir sind unterschiedlich begabt und wir haben unterschiedliche Aufgaben, gar keine Frage. Aber vor Gott stehen wir alle gleich da. Da gibt es keinen, der mehr wäre und keinen, der weniger wäre. Und das ist ganz wichtig. Das ist der erste Unterschied. Oder das ist die erste Auswirkung des neuen Bundes. Die zweite Auswirkung des neuen Bundes ist, dass die Schuld vergeben ist. Die Schuld, die wir immer mit uns mit rumschleppen, die uns belastet, weil wir Dinge einfach falsch tun. Eltern, die die Kinder falsch erzogen haben, falsch erziehen. Die Gedanken, die einem durch den Kopf schießen, wenn einem irgendeiner wieder krumm kommt. Oder wenn einer einem die Vorfahrt nimmt und die Gedanken, die dann raus, oder die Worte, die dann vielleicht auch aus dem Mund rauskommen, die einen belasten können. Es gibt viele Dinge, die einen belasten, wo wir schuldig werden. Die Sünde ist vergeben. Im Alten Testament, da musste immer wieder neu vergeben werden. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, da ist schon vergeben. Weil Jesus am Kreuz alle Schuld, die Gewesenen, die da als zu dem Zeitpunkt, als er gestorben war, starb, geschehen sind, die sind vergeben. Und auch alle zukünftigen sind am Kreuz vergeben, getragen. Wir müssen es nur annehmen. Sie sind schon vergeben. Und so ist es ganz sinnig oder ganz folgerichtig, dass der Apostel Paulus in Römerbrief Kapitel 5 sagt, Geliebte, als wir noch Sünder waren, nun sind wir Heilige. Auch wenn wir nicht heilig leben. Aber vor Gott sind wir Heilige, gerechtfertigt, gedeckt durch sein Blut. Gott schaut uns an durch die Brille Jesus Christus. Gott schaut uns an durch das Kreuz durch. Und deswegen, als wir Sünder waren. Nicht, dass wir toll sind, keinster Weise. Wir sind begnadigt. Aber wir können anders leben, du auch. Früher, im alten Bund, da musste immer wieder neu überlegt werden, wo bin ich schuldig geworden, wo. Heute kann ich sagen, Jesus, danke, dass du meine Schuld getragen hast ans Kreuz. Das ist ein riesenweiter, qualitativer, großer Unterschied. Es ist etwas Neues ist geschehen, der neue Bund. Ich weiß nicht, ob so etwas Neues für euch heute dabei war. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr in diesem neuen Bund lebt. Ich denke, das ist das Wichtige, dass ihr mit diesem neuen Bund lebt. In dieser neuen Beziehung zu Jesus Christus, die euch stärkt und die euch wirklich Hoffnung gibt und die euch die Last von der Schulter nimmt, sodass ihr gerade stehen könnt. Und ja, ich möchte nochmal beten. Lieber Jesus Christus, hab ganz, ganz herzlichen Dank für dein wunderbares Tun am Kreuz. Und wenn wir das nicht verstehen, was da alles wirklich geschehen ist, wir wissen, dass du unsere Schuld genommen hast, dass du sie mitgenommen hast an dein Kreuz und du bist für uns gestorben, an unserer Stelle gestorben. Du hast dein Blut vergossen für uns. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass du auferstanden bist und uns so eine neue Hoffnung gibst, dass auch wir einmal bei dir sein dürfen. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du den Heiligen Geist geschenkt hast uns und dass wir versiegelt sein dürfen mit dem Heiligen Geist und der uns lehrt und der uns hilft, der uns tröstet und der uns immer wieder auch Kraft gibt in dem Alltag. Lieber Jesus, wir bitten dich, dass dein Wort und das, was du getan hast, uns ganz nahe ist und dass es uns verändert. Und lieber Herr, wenn wir noch nicht mit dir leben, dann wollen wir dich bitten, dass du in unser Leben reinsprichst und uns rufst und uns einfach nicht in Ruhe lässt. Wir wollen auf dich hoffen und dir vertrauen. Amen.